Besondere des Kreuzes. Im ersten Gründerbrief, Kapitel 1, wird uns gesagt, dass für die meisten Menschen das Kreuz von Jesus Christus entweder eine große Dummheit ist oder eine Sache, über die sie sich ärgern. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist 2000 Jahre vorher aufgeschrieben worden, aber bis heute ärgern sich immer noch viele Menschen über diese Glauben an den Gekreuzigten. Oder sie regen sich darüber auf und sagen, was ist denn das? Wie kann man solchen komische Sache glauben? Der Apostel Paulus schreibt dann aber, für uns, die glauben, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und auch das hat sich bis heute nicht geändert. Diese Sache mit dem Kreuz ist etwas Geheimnisvolles. Wir haben gerade diesen Verweistext gelesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, wo Jesus selber zu einem jüdischen Schriftgelehrten sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange hochgemacht hat, muss der Menschensohn genauso erhöht werden. Wenn im Neuen Testament ein Hinweis ist auf ein Ereignis im Alten Testament, dann ist es immer gut, wenn wir das untersuchen, weil wir dadurch erst richtig verstehen können, wie das Ganze gemeint ist und welche Facetten dann man nur das Neue Testament übersehen würde. Und welche Teile man übersieht, wenn man nur das Neue Testament betrachtet. Wir gucken uns also einmal diese Geschichte im Alten Testament an, die Jesus hier selber erwähnt. Vorweg will ich aber noch auf etwas hinweisen, was wir vor einigen Monaten oder einigen Wochen schon einmal sonntags betrachtet haben. Vielleicht erinnern sich einige, dass ich über die Berufung von Mose gepredigt habe. Wie war das gleich? Was war da passiert? Naja, die Berufung war ja nach der Zubereitung. Wie fing die Berufung an? Genau. Mose war, wie schon so oft und wie schon lange, mit den Schafen seines Schwiegervaters in der Wüste. Eine einerseits gefährliche, andererseits unglaublich langweilige Arbeit. Vor allem für jemanden, der vorher in Verantwortung gestanden hatte und der selber die Idee hatte, eine politische Funktion auszufüllen. Gleich am Anfang war ihm eine ganz grässliche Sache passiert, dass er jemanden totgeschlagen hatte und dann war das mit der politischen Karriere vorbei. Wenn also jemand von uns auch große Pläne für sein eigenes Leben hatte und dann ist alles schiefgelaufen, dann hat er eine gewisse Chance, dass Gottes Berufung noch auf ihn zukommt. Oder, wie das eine berühmte gläubige Frau mal gesagt hat, das Beste kommt noch. Aber diese Aufgabe des Mose hat ganz merkwürdig angefangen. Er sieht eines Tages, wie was brennt. So ein trockener Strauch. Ich habe solche Sträuche in Afrika gesehen. Kann man ein gutes kleines Feuer dran machen, wo man schnell sich was dran brät. Aber das ist nicht so ein langes Lagerfeuer wie in Deutschland mit dicken Holzstücken. Und deswegen hat sich Mose gewundert, dass dort was so ein Strauch brennt und er hört nicht auf zu brennen. Und dann ist er neugierig und kommt, will die Sache einmal sehen, was denn da passiert. Dann kommt die Stimme Gottes und sagt, Mose, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Und dann merkt er, dass Gott mit ihm spricht. Und das erste Zeichen, das Gott geschehen lässt und womit er zeigt, dass er Gott ist, ist, dass er zu ihm sagt, wirf deinen Stab auf der Erde. Jeder Hirter hat so einen langen Stecken. Einerseits um die Schafe damit zu leiten, andererseits auch um damit böse Tiere oder manchmal auch Menschen zu vertreiben. Und er wirft diesen Stab auf die Erde und er wird zur Schlange. Und Mose erschrickt sich so, dass er vor diesem eigenen Stab wegläuft. Gott sagt, fass das am Schwanz. Und als er das macht, wird er sofort wieder einen Stock drauf. Diese Sache wiederholt später Aaron vor dem Pharao. Bis heute stattet man deswegen Zauberer immer mit einem Stab aus, weil man aus solcher Geschichte ableitet, es muss irgendwas Besonderes mit diesem Stecken zu tun haben, ist irgendeine besondere Kraft drin. Aber es ist in Wirklichkeit die Gegenwart Gottes, die aus der nicht existierenden Sache etwas Existierendes machen kann und umgedreht. Gott hat die Welt durch sein Wort geschaffen. Ich habe gerade gestern gehört, man könnte sämtliche Informationen, also alles, was auf der Erde an Büchern geschrieben ist, wenn man das in Genetik, also in genetische Sprache umschreibt, in einem Joghurtbecher komprimieren. Der gesamte Bauplan eines Menschen zum Beispiel, mit diesen ungeheuren, feinen Informationen über jeden einzelnen Knochen und jedes Gelenk und alle Haut- und Sinneszellen, dieser Bauplan ist in dieser winzigen Samenzelle gespeichert. Das zeigt uns ein bisschen die ungeheure Kraft des Wortes Gottes. Und ich hoffe, es macht uns deutlich, dass wir nicht alles mit unserem Verstand fassen können. Aber wir können es mit unserem Geist verstehen, wenn Gott ihn lebendig gemacht hat. Unser Geist ist tot, blockiert durch die Sünde, durch das Getrennte. Und wenn Gott das Wissen weckt, ist das immer das erste Zeichen, dass er unseren ganzen Geist lebendig macht. Weil das Gewissen ein Teil unseres Geistes ist. Der Stab des Mose wird zur Schlange. Merkwürdig, oder?
Ja, gerade die Schlange. Warum nicht?
Eine Katze, oder?
Ja,
eine Taube. Eine weiße Taube.
Die Schlange ist vom Anfang der Bibel an das Bild des Bösen. Nicht nur, weil der Teufel in Gestalt einer Schlange Adam und Eva verführt hat, sondern weil die meisten dieser Viecher auch wirklich gefährlich sind.
Es gibt doch auch die andere Stelle, wo eben die Aufforderung ist, ich weiß es nicht, werdet klug wie die Schlangen also und einfältig wie die Tauben, war da noch irgendwas? Und da ist es doch eigentlich eine Positivkopplung und nicht mehr, oder?
Das ist diese Besonderheit, dass alle Dinge zwei Seiten haben.
Aber Schlange ist, wenn man jemandem sagt, der ist wie ein Schlange, so Glück, also das heißt nicht Gutes.
Doch, also Jesus benutzt es doch auch ein gutes Bild. Oder ein neutrales Bild. Klug wie die Schlange, das hat immer was mit List zu tun. Nicht nur, also nicht mit Klugheit im Sinne von Weisheit, sondern ja, mit ein Loch finden, eine Möglichkeit suchen, um dort durchzuschlüpfen. Und das stellt Jesus an dieser Stelle als positives Beispiel hin, tatsächlich. Nochmal meine Frage. Wie wird der Stab ausgerechnet zur Schlange?
Weil das ist gleich aussieht wie Schlange. Wie kann das ein Stock wie eine Katze sein? Ja. Weil die Schlange ist das Bezeichnen von den Satan.
Ich denke, diese zweite Sache ist den Tatsachen näher.
Ob der Stab stecken gleich in Psalm 23 oder was, ist ja die Stütze Symbol von Gott, dass er Jesus unsere Stütze ist. Und der Stab und umgedreht dann die Schlange als
ich denke,
das Böse. Vielleicht das, wenn Gott von Anfang an ja eigentlich sagt, dass er zum Satan sagt, von nun an wirst du zu Stab kriegen, dass Gott selbst ihn ja erschaffen hat. Also dass er über allem steht, selbst über der Schlange und ihn zum Stab machen kann.
Das ja, aber ich glaube, das hat was mit dem Gewissen des Mose zu tun. Weil, womit hat er den Ägypter erschlagen? Nicht mit der Hand.
Stopp.
Ich sage, dass der Stab zur Schlange wird, hat damit zu tun, dass Gott das Gewissen von Mose weckt. 40 Jahre vorher hat er diesen ägyptischen Mann erschlagen. Und nicht so. Um jemanden totzuschlagen, brauche ich was. Und ich denke, bis zu diesem Tag war Mose innerlich so, dass er sagt, ich habe doch richtig gehandelt. Ich habe doch nur einen Volksgenossen verteidigt. Warum kriege ich so eine schwere Strafe? Aber als dieser Stab, es war ja auch, als würde sein Werkzeug mit einmal zur Schlange wird, da versteht Mose, das ist der Tod. Und deswegen flieht er. Und gleichzeitig sagt Gott, fasst das am Schwanz.
Das meine ich eigentlich nicht am Schwanz.
Das heißt, genau, eine Schlange fasst man normalerweise hinterm Kopf. Wenn man eine Schlange am Schwanz fasst, dann dreht sie sich und beißt. Aber sie verwandelt sich zurück in den Stab. Das heißt, Gott hat die Mose im Sinnbild Autorität über den Teufel verliehen. Und bis zum heutigen Tag funktioniert die Rettung durch Jesus Christus nach genau diesem selben Modell. Das Kreuz macht uns zuerst immer unsere eigene Sünde bewusst. Um unsere Sünde willen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und gleichzeitig wird sie dort auch ausgelöscht und wird dem, der an den Gekreuzigten glaubt, Autorität darüber verliehen. Von diesem Tag an braucht Moses seine eigene Vergangenheit, auch seine eigene Schuld nicht mehr zu fürchten. Er hat erlebt, er weiß, dass Gott ihn wirklich ausgelöscht hat.
Das ist cool.
Das ist cool, wirklich, natürlich. Und deswegen ist das Kreuz die Weisheit Gottes. Und das wird noch mal deutlicher an dieser Geschichte mit der Schlange aus Bronze. Weil dadurch die Weisheit Gottes, die er mit dem Kreuz in diesem Weltkörper verständlich wird. Und das wird noch deutlicher an der Geschichte mit dieser Schlange aus Bronze. Und das lesen wir einmal, 4. Mose 21. Wir lesen ab Vers 4. Und sie, also Israel, brach auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn hier ist kein Brot und kein Wasser. Und unsere Seele ekelt sich vor dieser elendigen Speise. Das ist das Manna, was Gott extra hat auf sie regnen lassen. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volks aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Flehe zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose flehte für das Volk und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und tue sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte, und der schaute auf zu der Schlange aus Erz, dann blieb er am Leben. Nur eine ganz kurze Geschichte, trotzdem mit einer großen, so großen Bedeutung, dass Jesus selber sie am Anfang seines Dienstes wieder aufkam. Die Geschichte selber ist eher unangenehm. Am Anfang steht, wie so oft, diese Unzufriedenheit des Volkes Israel. Leider hat sich bis heute, obwohl seit dieser Zeit schon 3000 Jahre vergangen sind, nicht viel geändert am Verhalten von Menschen. Bis auf den heutigen Tag jammern die meisten Menschen unter ihren jeweiligen schwierigen Lebensumständen und sie beten und hoffen, dass sich was ändert und dann ändert sich was und keiner kann leugnen, dass Gott was geändert hat, aber sobald neue Schwierigkeiten auftreten, gibt es neues Klagen und Meckern. Wir werden an anderer Stelle gewarnt, wegen dieser selben Geschichte, zwar im 1. Korintherbrief, schreibt Paulus, dass wir nicht murren sollen, nicht meckern sollen mit solchen, wegen irgendwelcher Schwierigkeiten. Und gibt dieses Beispiel und sagt, murmelt nicht immer, denkt an Israel, was dann passiert ist, Gott hat solche giftigen Schlangen geschickt, viele sind daran gestorben, viele Menschen ahnen gar nicht, wie stark ihr eigenes Leben, und zwar das negative Leben, das Leben zu den normalen Schwierigkeiten nochmal extra schwierig machen. Ich sage es mal ganz einfach. Wenn wir glauben, dass Gott existiert, dass er uns kennt und auch ernst nimmt, wie können wir dann gegen irgendwelche schwierigen Situationen in unserem Leben erbittert anreden, als ob es ihn nicht gäbe oder er kein Interesse hat? Der eigentliche Unterschied zwischen dem, der glaubt und nicht glaubt, ist nicht die Religion oder Konfession, der jemanden anhängt, sondern das praktische Vertrauen zu dem Gott, der meine jeweiligen Lebensumstände kennt. Und wir können in der ganzen Bibel finden, dass Gott ohne Ansehen der Person die Leute segnet, die Vertrauen zu ihm haben, und die Leute laufen lässt, die ständig gegen schwierige Wege oder die ständig schwierige Lebenswege nochmal durch Unglauben besonders kaputt machen. Wir finden das sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. So, dass zum Beispiel der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte endlich zu dieser Erkenntnis kommt: Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott jeden, der ihn dient und ihm Vertrauen annimmt. Unser Vertrauen zu Gott ist also ein entscheidendes Kriterium. Und jetzt gucken wir mal in dieser Geschichte, wie das sich zeigt, dieses Vertrauen. Zuerst lesen wir, dass die Masse des Volkes gegen Gott rebelliert. Und wie das immer ist, die Rebellion gegen Gott richtet sich nicht nur gegen den Unsichtbaren, sondern immer auch gegen seine Leute. Hier gegen Mose, den von Gott eingesetzten Leiter. Wir erinnern uns. Das war ein Leiter, der das nicht aufgrund seiner eigenen Wahl war, sondern aufgrund der Wiederherstellung durch Gott. Er war bis zu seiner Berufung ein geflüchteter Mörder, ein gescheiterter Mensch. Aber durch die Begegnung mit Gott wird er wiederhergestellt, kriegt ein Bewusstsein für seine eigene Schuld und gleichzeitig wird diese Schuld gelöscht. Das ist bis heute so. Wenn uns gesagt wird, ohne Blut für diesen gibt es keine Vergebung der Sünden, dann heißt das, in dem Moment, wo ich verstehe, dass meine eigene Schuld so groß ist, dass Jesus Christus sein Leben dafür als Lösegeld geben muss, kriege ich ein Bewusstsein für die Größe meiner Schuld. Gleichzeitig wird sie gelöscht. Und es beginnt ein neues Leben. Nicht mehr geprägt vom schlechten Gewissen. Und im Innersten erneuert. Wir können das an einer anderen Stelle lesen, wie sehr Mose verantwortlich war. Das heißt, er war der sanftmütigste von allen Menschen. So wie er als junger Mann, als er sein Leben selbst geplant hat, sofort zu provozieren war, sogar von Dingen, die ihm persönlich gar nichts angehen, kann man immer wieder lesen, dass er danach, dem Gott ihn wiederhergestellt hat, gar nicht mehr zu provozieren ging. Wir lesen nicht ein einziges Mal, dass er irgendwo bitter oder frustriert oder ärgerlich reagiert hätte. Er war nicht abgestumpft oder gefühllos. Er hat sogar ganz starke Empfindungen gehabt. Wir lesen zum Beispiel, dass er, als Gott ihm diese steinerne Tafel mit dem Gesetz anvertraut hatte, dass er die hinterher zerschlagen hat, aber nicht aus Zorn, sondern aus Entsetzen, weil er aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes heraus weiß, dass Gott ein lebendiger, heiliger Gott ist und ein verzehrendes Feuer. Weil er aus dieser direkten Begegnung mit Gott heraus weiß, dass lebendig, heilig als verzehrendes Feuer ist. Man kann mit ihm nicht spielen, aber immer finden wir Mose als den, der für Gott, vor Gott Fürbitte leistet für andere. An diesem Tag, als diese ganze Volk sich gegen ihn und gegen Gott auflehnt, regelt Gott selber die Sache. Er antwortet auf dieses Murren und schickt tödlich giftige Schlangen unter das Volk. Tausende sterben. Mose braucht nichts sagen. Das Volk selber versteht, was das ein Gericht Gottes ist. Ich sag das mal so. Wenn wir selbst vor Gott richtig glauben, dann müssen wir andere Menschen nicht von ihrer Sünde überzeugen. Das macht Gott selbst. Mose muss sie nicht belehren und sagen, weil ihr Gemeckerer. Sie haben durch das, was passiert, selbst verstanden und kehren um und sagen, wir haben falsch gemacht. Bete bitte, dass Gott diese Plage wegnimmt. Er macht auch hier nicht eine lange Belehrung und hat gesagt, ich habe euch doch schon lange gesagt, das ist, sondern er betet. Und Gott gibt ihm ein Heilmittel für das Volk. Wir haben hier wieder ein Beispiel, wie Gebetserhörung funktioniert. Die meisten Menschen haben so eine Idee, wenn sie beten, muss wie von Zauberhand sofort die Lösung. Und passiert das nicht, dann ist es ein Beweis, dass es unnötig ist, dass man eigentlich gar nicht beten braucht. Aber schaut mal dieses Beispiel. Und wir haben in der Bibel hunderte ähnlich. Jedes ist anders, wie das Gebet wird. Aber gemeinsam ist allen, dass Gottes Antwort immer eine bestimmte Zeit braucht. Mose bringt es. Bitten des Volkes zu Gott. Und er kriegt sofort die Antwort. Lesen wir nochmal. Vers 8. Der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine feurige Schlange und tu dir auf eine Stange. Und es wird geschehen: Jeder, der gebissen ist und sie ansieht, wird am Leben bleiben. Mache dir eine feurige Schlange. Komische Antwort, oder? Diese Schlange herzustellen, ist nicht in 5 Minuten fertig. Da muss das Metall zusammengesammelt werden, da muss ein Schmelzofen gebaut werden, da muss der angeheizt werden, dann wird das geschmolzen, dann kann man diese Schlange danach fertig machen. Da muss sie kühl werden, dass man sie auf dem Holz festmachen kann, dann wird das Ganze hochgestellt. Da vergeht eine lange Zeit, in der weitere Menschen gebissen werden und wahrscheinlich auch sterben. Aber dann passiert genau, was Gott gesagt hat. Er hat nicht die Schlange weggenommen. Es sind auch noch weitere Menschen gebissen worden. Aber jeder, der dem Wort Gottes vertraut hat und der nach dem Biss das anguckt, bleibt am Leben.
Und eine Jotra hat für euch, ja.
Bei den Apotheken noch so eine Schlange dann, ja.
Oder? Genau, das ist das, genau, das Zeichen der Apotheken ist bis heute genau diese Sache. Das ist nochmal durch eine griechische Sage verändert worden, aber das geht zurück auf die biblischen. Die Schlangen beißen noch. Das Gift brennt auch noch. Aber es ist nicht mehr tödlich. Warum eine Schlange? Warum kein Adler? Adler fressen doch Schlangen. Wenn Mose sich da selber ausgedacht hätte, hätte er wahrscheinlich solche Idee haben können.
Warum Gott als nochmal
zu Mose gesagt hat, ja. Dass er eine Schlange,
naja, eigentlich ist es der gleiche wie zum Anfang.
Weil Gott,
wenn die Schlange von
ihm
kommt, ist es
um des Gewissens genau. Willen. Genau derselbe Grund wie bei Moses Berufung selbst. Wenn die Israeliten diese Schlange auf der Stange sehen, dann natürlich mit dem Bewusstsein, habe ich mir selber eingebrockt. Es ist meine Schuld durch mein Gemecker, durch meinen Unglauben. Und von diesem Moment an, wenn das verstanden ist, ist das Gift der Schlange nicht mehr tödlich. Ich war nicht dabei damals. Aber ich frage mich, ob die Israeliten auch damals so waren wie viele Leute heute. Ich frage mich, ob es auch da Leute gegeben hat, die gesagt haben, blöde Schlange. Blöder Mose, kann er selber anklotzen. Mich hat die echte Schlange schon gebissen. Die anderen sind auch schon dran gestorben. Also ich muss auch sterben. Der Älteste kriegt mein Zelt, der Zweite kriegt meinen Ziegen. Regelt dann sein Erbe. Ich denke, es gab auch damals Leute, die das nicht glauben wollten. Und vielleicht beim anderen hat die Frau gebettelt und hat gesagt, rede dich doch um. Guck doch mal, der Nachbar aus dem anderen Zelt ist auch gebissen worden und hat gemacht, was Mose gesagt hat. Er lebt immer noch. das, ihr Lieben, ist Jesus Christus am Kreuz. Für uns zur Sünde gemacht. Genauso wie eigentlich ein Mörder am Kreuz gestorben. Einem Verlierer oder einem Bösewicht ähnlicher als einem Sieger und dem Gottessohn. Für wen? Unser Gewissen zu wecken. Um unser Leben klar zu kriegen. Damals gab es Menschen, die das geglaubt haben und die das Leben gewonnen haben. Und bis heute gibt es Menschen, die das glauben und das Leben gewinnen. Gehörst du dazu? Zu diesem Thema gehört aber noch eine Sache dazu. Es geht dabei nicht um äußere Dinge. Wenn ich vom Kreuz rede, dann meine ich damit nicht solches Holzkreuz oder ein Symbol, was man sich in den Hals hängt. Das sagt uns nämlich eine andere Stelle im Alten Testament. Und die möchte ich unbedingt noch mit dazu nehmen. Wir lesen im zweiten Buch der Könige, im Kapitel 18, von dem König Hiskia. Ungefähr 800 Jahre nachdem das in der Wüste passiert war. Dieser Hiskia glaubte an Gott wie sein Vorvater David. Und im Vers 4 lesen wir, er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Asche heraus und schlug die Schlange aus Erz, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israels ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan.
Meine Frage ist das, dass er die Schlange zerstört hat, weil danach diese Regeln der Opferung kam als Opfer?
Nein.
Die Schlange war nur für die kurze Zeit, aber die Menschen waren solche Dummheit hatten dann, die haben vor ewig
eine Tradition daraus gemacht, haben dieses Symbol dann verehrt.
Ja.
Als ob dort drin eine Kraft ist. Versteht ihr? Das Kreuz nützt uns gar nichts. Wenn wir das als äußeres Symbol verehren, das Kreuz ist das Zeichen des christlichen Glaubens. Aber in der Tatsache, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist,
aber
ist
die Kraft des christlichen Glaubens.
Das Symbol selber hat keinen besonderen Wert oder es soll nicht verehrt werden. Manche denken, wenn man irgendein Kreuz über jemanden Dämonisierten schwingt, dann müssen die bösen Geister gehen. Oder viele Geistliche hängen sich ein großes Kreuz vor die Brust oder tragen das auf so einer Kopfbedeckung. Und dann denkt man, das sind besonders heilige Leute, die muss man vielleicht extra ehren. Und es ist kein Wunder, wenn in Israel sich über 800 Jahre solche Traditionen
in Mordesani.
Dann muss man sich nicht wundern, dass es inzwischen über 2000 Jahre alte Traditionen gibt, die sich auf Jesus Christus beziehen. In dem Ort, in welchem ich geboren bin, stand am Eingang von der Kirche ein Vers. Jeden Sonntag hat das alle Kirchgänger erinnert. Was nützt dein Kirchengehen dir wohl ja aus ja ein, wenn du nicht selber willst ein Kirchlein Jesu sein? Willst du recht beten, loben, singen, musst du die Kirche selbst im Herzen mit dir bringen. Ich finde, das trifft dies. Genau. Die Tradition ist keine Hilfe. Kann uns von Gott sogar wegnehmen. Wichtig ist, dass wir mit diesem klaren, geschärften Gewissen und mit der Autorität, die Gott dem gibt, der erneuert ist in seinem Innersten, in der Nachfolge mit allen anderen Gläubigen.
Amen. Amen.